Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Aber eben dieses Ideen haben, verschiedene Instrumente zu haben. Bei der Platte geht es mir sehr stark auch um die Performance, um die Intuition, um das Funktionieren im Moment des Recordings. Also, dass man auch aus dem Recording-Prozess eine Magie rausziehen kann, dass es nicht so ist, okay, wir nehmen es jetzt 100 Mal auf und dann schneide ich irgendwas zusammen, sondern dass es einfach klar ist, so, es ist dieser Moment, in dem passiert es jetzt, und den koste ich aus, in dem funktioniere ich, in dem spiele ich jetzt die Musik so ein.
Es gibt ja immer mal wieder Premieren, und heute ist es mal wieder soweit, denn Carlos Cheaper ist Komponist und Pianist und damit der erste Musiker bei Ohne den Hype. Und das bietet mir mal wieder eine hervorragende Gelegenheit zu zeigen, wie wenig ich eigentlich manchmal von der Thematik verstehe, über die ich mich mit meinem Gast unterhalte. Aber genau das macht ja auch Spaß, oder? Was über Sachen zu erfahren, eine andere Sichtweise kennenzulernen und einfach mal einen Einblick in das Leben einer Person zu bekommen, das so völlig anders abläuft als das eigene. Carlos erzählt von seiner klassischen Musikausbildung und wie schwer das manchmal war, aber auch von der Förderung, die er erfahren hat, und von seinem Abstecher in den Punkbereich, der ihm dann die Augen für eine völlig andere Herangehensweise an Musik geöffnet hat. Er sprach außerdem über Intuition, wo wir uns vielleicht nicht ganz einig wurden, musikalische Experimente und die emotionale Komponente von Musik. Wie gesagt, Carlos ist der erste Musiker im Podcast, aber ich denke, er wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Ich habe sehr gerne so eine bunte Mischung an verschiedenen Arbeitsbereichen bei Ohne den Hype. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere jetzt gleich den Podcast, in welcher App du auch immer gerade bist. So bekommst du jede Folge brandheiß direkt geliefert, völlig kostenlos und ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Wenn doch alles im Leben so einfach wäre. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Carlos Cheaper. Das Gespräch mit dir ist jetzt auch nur wieder eine hervorragende Chance zu zeigen, wie wenig ich eigentlich weiß. Weil von Musik habe ich extrem wenig Ahnung. Wenn ich höre halt Musik wie jeder andere auch. Wahrscheinlich höre ich weniger Musik als die meisten anderen. Das heißt, du kannst mir jetzt heute eine Menge erklären und erzählen.
Sehr gern.
Aber als erstes kannst du mir vielleicht eigentlich mal einfach sagen, was machst du eigentlich so? Was ist eigentlich so dein Job?
Ich bin Komponist und Pianist, würde ich mal sagen. Das sind meine Hauptfelder. Mhm. Aber ich bin auch manchmal, schreibe ich auch was für einen Film, also das ist auch Filmkomponist. Manchmal nehme ich auch mal jemanden auf oder denke viel nach. Das ist auch ein wichtiger Teil. Aber so die Hauptarbeit ist das Schreiben und das Spielen von Musik.
Und wie lange spielst du schon deine eigenen Sachen?
Meine eigenen Sachen habe ich angefangen zu schreiben so kurz nach der Schule. Also so mit 19. Mit 20 habe ich auch schon angefangen, erste Konzerte damit zu spielen.
Warst du auf dem Gymnasium?
Genau.
Und wo?
Hier, also so eine halbe Stunde von München entfernt.
War das schon ein musikalisches Gymnasium oder warst du da noch etwas ungerichteter?
War schon, also mich hat Musik schon von früh auf begleitet. Also ich habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen und hatte erst so eine strikte klassische Ausbildung.
Und du schmunzelst. Was heißt dieses Schmunzeln?
Ja, man wird da schon an manchen Stellen hart drangenommen.
Also. Okay, also es ist ein bisschen wie bei der Bundeswehr, oder was?
vielleicht.
Ja.
Ja, ich hatte so ein bisschen verrückten Lehrer.
Aber waren deine Eltern da scharf drauf, dass du Klavier spielst? Oder kam die Idee von dir?
Anscheinend kam die Idee von mir. Die haben mir sozusagen gesagt, ob ich ein Instrument lernen will. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum ich auf Klavier gekommen bin. Aber ich habe mir irgendwie Klavier rausgesucht. Mhm. Und dann ist man zu einem Klavierlehrer gegangen. Und da ging es relativ schnell los. Ich habe viel so Kinder- und Jugendwettbewerbe mitgemacht. Mhm. Eine ganz, ganz seltsame Geschichte eigentlich.
Warum seltsame Geschichte?
Ja, das ist irgendwie, da ist man dann jedes Jahr, muss man hin und hat ein Programm. Und das Coole daran ist, man spielt auch mal mit anderen Leuten zusammen. Also es ist nicht immer nur Solo, sondern auch mal Kammermusik, mal Duo. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ja, es nimmt natürlich sehr viel von Freizeit oder auch von Schule weg. Also mich hat das schon sehr intensiv von wirklich früh auf begleitet.
Aber wenn du mit 6 angefangen hast, wann hat es dann angefangen, dass du so eben solche Wettbewerbe und so mitgemacht hast?
Auch schon mit 6.
Echt? Das ging ja ziemlich zackig. Das heißt, man kann sagen, dass du ein gewisses Talent mitgebracht hast wahrscheinlich, ja?
Ja, wahrscheinlich schon, tatsächlich.
Also fühlst du dich auch leicht? Oder ich kenne es nur so vom Geigenspiel von irgendwie Freunden oder den kleinen Schwestern von Freunden, also dass es eine sehr lange, sehr schwere Quälerei war.
Ja, das ist beim Klavier grundsätzlich nicht so. Man hat schnelle Erfolgserlebnisse. Also bei der Geige ist es natürlich extrem. Das ist beim Klavier nicht so, aber ich würde sagen, es ist mir immer relativ leicht gefallen. Auch bei der Klassik tatsächlich. Ich habe halt ungefähr, also Klassik tatsächlich wirklich rein nur die Musik von anderen zu spielen, habe ich so bis 16, 17 gemacht. Mhm. Und da war dann für mich auch irgendwie klar, ich möchte das nicht studieren. Also ich möchte nicht jetzt eine klassische Konzertpianisten-Karriere anstreben, sondern...
Da hattest du es ja auch schon 10 Jahre lang gemacht. Dann. Das heißt, du hattest ja schon irgendwie eine Idee, wie das
jetzt genau, aussieht. Genau, und ich habe dann da auch angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und das hat mich so ein bisschen zum selber Musik machen gebracht. Und einfach natürlich auch das Hören von allen möglichen anderen Musikarten als Klassik. Und dann habe ich auch gemerkt, man kann auch mehr machen als nur die Musik von jemand anderem spielen.
Aber während dieser ganzen Ausbildung, also während, ich meine, du hast immer denselben Klavierlehrer gehabt oder wie lief das dann so?
Ich habe mit 15 habe ich gewechselt. Da bin ich zu einer Professorin an der Hochschule, so in so einer, nicht direkt Jungstudium, aber privat dort in den Unterricht. Und das war auch sehr cool, weil das ist natürlich eine Person, die mehr Einblick noch auch in die professionelle Seite hat. Also die bildet natürlich auch viele Leute an der Hochschule aus. Und die hat mir auch irgendwie dann gezeigt, so, ich sollte es nicht machen, auch wenn ich es vielleicht potenziell gekonnt hätte. Aber die hat irgendwie dann auch gesehen, ich bin kreativ, ich habe auch andere Interessen. Und kann vielleicht da auch was ganz anderes für mich, einen viel, viel individuelleren Weg noch finden. Und das war sehr cool, weil darauf bist du natürlich auch als junger Mensch angewiesen, dass jemand wirklich sich in dich reinversetzt und sagt, guck mal, so und so läuft's hier. Vielleicht findest du was ganz was anderes, was ich auch selber noch nicht gefunden habe. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr cool.
Der Klavierlehrer davor, also da ging's, hast du zu denen noch ein Verhältnis oder zu dem noch?
Nee.
Das heißt, wir können so viel über ihn lästern, wie wir wollen. aber es klingt so, als wäre das halt, dass er dir die Basics irgendwie halt beigebracht und das Klavierspiel irgendwie beigebracht hat. Total. Aber du dann eben diese Professorin?
Nee, also ich meine, natürlich, ja genau.
Professorin gefunden hast und die hat dich dann halt gefördert tatsächlich irgendwie.
Der andere hat mich auch natürlich sehr gefördert, also hängt sehr, sehr viel Energie in seine Schüler rein, aber manchmal ist auch sicherlich ein bisschen zu viel. Aber so eine Klassikausbildung hat es im gewissen Sinne irgendwie in sich, dass man, es verlangt einfach sehr viel von einem ab. Ich glaube, das kann dir jeder klassische Musiker erzählen, dass man vielleicht auch da noch gar nicht richtig einen Ansatz gefunden hat, wie das 100% menschlich abläuft. So.
Aber einfach, weil es so intensiv ist und weil man so viel,
ich meine, ja, schon.
Wahrscheinlich das, einfach die Zeit, die du ins Üben stecken musst, ist wahrscheinlich das, was das Härteste ist, oder?
Ja, schon. Und irgendwie so, dann kommt da so Konkurrenzquatsch mit rein und sowas. Aber also viel, viel cooler ist es wirklich dann festzustellen, was kann man noch mit Musik machen? Mhm. Wo zieht es einen hin? Wie kann man mit anderen Leuten zusammen musizieren? Und wie kann man kreativ damit umgehen? Das war dann für mich irgendwie so die Tür in eine ganz andere Welt.
Und der klassische Weg wäre gewesen, dann so kammerorchestermäßig irgendwie zu arbeiten.
Ja, oder solistisch. Mhm.
Aber halt einfach weiter bekannte Stücke zu interpretieren und halt nicht was Eigenes zu machen. Also sind das so die zwei Wege, wenn man professionell dann arbeiten würde in dem Bereich?
Sozusagen, ja. Mhm.
Und für dich war dann das Schlagzeug, du hast dann irgendwie Punk-Bands, oder?
Ja, genau. Ich habe damals viel Heavy-Zeug gehört, Hardcore-Punk. Und habe dann, Kumpels von mir hatten schon eine Band und dann ist irgendwie der Drummer ausgefallen. Und dann haben sie mich gefragt. Dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Habe ich mir ein Schlagzeug geholt und habe angefangen zu üben. Und es ging relativ schnell irgendwie, dass ich in der Band mitspielen konnte.
Okay. Das heißt, wie lange hat das dann gedauert?
Also realistisch. Halbes Jahr.
Ein halbes Jahr?
Ja.
Also Punk, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten, andererseits warum nicht. Punk ist wahrscheinlich nicht das Anspruchsvollste, oder? Oder ist es so wie manche Metal-Arten, dass die Geschwindigkeit halt irgendwie wahnsinnig viel von einem fordert?
Ja, es ist jetzt nicht unbedingt technisch das Anspruchsvollste, aber wir hatten auch ein bisschen so Frickel-Elemente mit in der Musik damals in der ersten Band. Da musste man schon auch ein bisschen rhythmisch mitdenken. Mhm. Aber an sich ging es relativ schnell. Es geht ja dann auch wirklich auch um den Vibe und irgendwie die Message.
Und war das so eine Art Rebellion, so den Punk dann zu machen statt der Klassiker? Ich meine, weiter kannst du dich ja fast nicht entfernen dann, oder?
Gedacht was, würde ich sagen, nicht so, aber zum Beispiel bei dem Lehrer, wo ich vorhin erwähnt habe, kam es definitiv so an. Aber
und wie lange warst du noch bei dem während dieser Punk-Phase? Also hat er die noch wirklich miterlebt oder war das dann eher schon nach ihm?
Gute Frage, ich glaube, es war danach eher. Mhm. Aber vor allem hat es mir gezeigt, wie es ist, eigene Musik zu machen. Also wirklich eigene Songs zu schreiben und an eigenen Stücken zu arbeiten. Und das hat mich sofort am Klavier auch inspiriert. Also ich habe dann da auch direkt angefangen, am Klavier zu komponieren und wirklich diesen Impuls zu spüren, wie es ist, kreativ am eigenen Instrument zu werden. An dem, das ich mein Leben lang schon gespielt habe. Ja. Und das war super.
Aber hast du davor schon experimentiert am Klavier oder war das
überhaupt wirklich, nicht.
Überhaupt nicht. Du hast einfach nur, also ich sage jetzt immer nur, ja, mir ist klar, dass dadurch viel mehr, aber du hast nur bekannte Stücke geübt, eingeübt, ja. Und dann halt.
Also das ist auch tatsächlich in so einer Ausbildung, also ich sage jetzt mal Ausbildung, ist es auch nicht gewünscht, dass du improvisierst, freispielst. Das wurde mir da auch sehr am Anfang sehr stark ausgetrieben, sozusagen.
Aber damit du es lernst, es zu perfektionieren oder warum?
Das ist eine gute Frage.
Oder
das
Zeitverschwendung? Oder
ja, vielleicht so ein Ansatz. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe vorhin schon erwähnt, gerade auch ein paar Schüler jetzt auch in der Corona-Zeit. Und ich finde es super inspirierend zu sehen, wenn wirklich kleine Kinder schon Kreativität, Musikalität zeigen, wo sie noch gar nicht wirklich wissen, um was es geht, ist da schon was einfach da. Und wenn du dem Kind hilfst, damit auch umzugehen, dann ist es, ich finde, das ist so ein Geschenk, das man jemandem geben kann. Weil Kreativität ist ja eigentlich das Individuellste und Besonderste, was ein Mensch irgendwie zeigen kann. Und ich sehe es jetzt gerade bei einer Schülerin, wie alt wird die sein, vielleicht 13, und sie ist so kreativ, also sie sieht das Stück und dann will sie ganz viel damit machen und dann transponiert sie es irgendwie und sie hat noch nicht wirklich viel Theoriewissen darüber, aber sie geht intuitiv ran und ich finde, diese Intuition ist für mich am Instrument auch als Komponist selber das Wichtigste, dieser Intuition zu folgen, wo führt es einen hin und gar nicht. Und erst im zweiten Schritt zu sagen, okay, was habe ich jetzt hier intuitiv mir ausgedacht? Was kann ich daraus noch formen? Und das ist was, das steckt schon ganz früh in uns drin.
Aber es ist ja schon noch ein verdammt langer Weg, bis man Intuition nutzen kann, oder? Ich meine, Intuition wird ja erst dann nützlich, wenn du tatsächlich die Grundlagen irgendwie auch hast, oder?
Sicherlich, also professionell sicherlich, aber fördern kann man das trotzdem von früh an, denke ich. Und das ist auf jeden Fall auch was unterschätzt wird. Gerade auch in klassischer Musik.
Ich sehe nur häufig, das, ich meine, natürlich spreche ich jetzt nicht von klassischer Musik, also schon allein, weil ich mich überhaupt nicht da auskenne, aber so generell leben wir auch in einer Zeit, wo jungen Leuten auch viel mitgegeben wird, irgendwie, du musst tun, was du spürst oder sowas, ja. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es zu früh passiert, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie sich völlig frei ausdrücken sollten, so wie sie das irgendwie finden, ohne dass sie irgendwie die Rahmenbedingungen gelernt haben. Und also ich meine, ich will jetzt dir nicht gegenreden. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, die Intuition wäre nicht wichtig oder nicht das Inspirierende, aber letzten Endes ist natürlich diese Interpretation ist ja das eigentlich wirklich Interessante. Wie interpretiert ein Mensch was? Ja? Wie macht er das dann? Wie geht er mit dem Klavier dann einfach um? Ja? Aber ich habe den Faden verloren.
Nee, ich glaub, vielleicht habe ich es auch sehr, sehr spezifisch aufs Musizieren bezogen. Also ich finde es Intuition ist in der Kreativität oder im Künstlerischen oft eine unterschätzte Komponente. Weil man sich sehr stark auf theoretisch oder auf wissenschaftliche, also jetzt in der Musik, oder auf akademische Strukturen verlässt und gar nicht irgendwie nicht so einen Raum lässt, wo vielleicht was passieren kann, was so noch nicht passiert ist. Also für mich ist Intuition in meinem Arbeiten ein ganz entscheidender Baustein. Und auch sozusagen auch die Intuition vorher schon zu nähren. Also du kannst ja auch mit Wissen oder mit Ideen, die vorher schon füllen, dass du in einem bestimmten Moment auch intuitiv gut funktionierst. Also ich finde bei einer Improvisation oder bei einer Performance ist es ganz entscheidend, dass du sozusagen weißt, in diesem Moment musst du funktionieren und da muss das passieren, was passieren soll, aber es soll frei sein. Und ich glaube, das ist für mich ein bisschen auch Intuition.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, den ich meine, wo du erstmal hinkommen musst. Du musst so gut funktionieren, dass du dann auch deinem Können vertrauen kannst, dass diese Intuition tatsächlich halt loslegen kann.
Total.
Ja? Weil wenn du, ich meine, wenn ich jetzt 2 Wochen Klavier gespielt habe, kann ich halt nicht mit irgendwelchen Jazzmusikern anfangen, irgendwie zu jammen. Das funktioniert halt dann einfach nicht. Du musst ja schon die Technik auch zu einem gewissen Maß beherrschen, damit du diese Intuition überhaupt ausdrücken kannst dann.
Auf jeden Fall. Aber ich plädiere dafür,
Es stecken
ungeahnte Fähigkeiten in Menschen.
Aber es scheint mir, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass deine Ausbildung eben so strikt war, dass dir das jetzt umso wichtiger ist, irgendwie was bei dir eben nicht genährt wurde, dann irgendwie früh, sondern
ja,
spät.
Das auch, und weil ich auch grundsätzlich, mein ganzer Weg ist sehr stark in Offroad, sagen wir mal. Ich habe mich quasi gegen die Klavierlaufbahn entschieden und habe dann wirklich einfach so drauf losgemacht, was in dem klassischen Bereich eh sehr ungewöhnlich ist, weil man ja danach sagt, okay, ich muss jetzt Komposition studieren und ich muss das Handwerk lernen. Und ich habe einfach eher so aus diesem Punk-Impuls gesagt, was passiert, wenn ich einfach am Klavier drauf losspiele und eben nicht akademisch erstmal, sondern intuitiv rangehe. Und dann habe ich mich doch noch dafür entschieden, an eine Hochschule zu gehen und tatsächlich Komposition zu studieren, weil ich irgendwie doch immer noch immer im Raum gestanden, könnte ich überhaupt dahin? Sind meine Fähigkeiten so da, dass es möglich wäre? Und das wollte ich irgendwie mir oder warum auch immer, jemand anderem vielleicht nicht, aber irgendwie wird doch mir beweisen, dass es doch eine Möglichkeit wäre. Habe aber dann auch an der Hochschule selbst, als es dann geklappt hat, gemerkt, die Restriktionen in diesem Bereich sind für mich so stark spürbar, es ist so eingeschränkt, wie auf Musik geblickt wird, dass ich mich da auch überhaupt nicht wohlgefühlt habe und dann auch wieder nach 3 Jahren gar nicht fertig gemacht habe und wieder sozusagen meiner eigenen individuellen Straße gefolgt bin. Und das ist, glaube ich, natürlich ist es ein Thema, das in meinem Schaffen eine Rolle spielt, dass es eben, dass ich einer eigenen Idee folge von Musik oder vielleicht auch klassischer Musik. Aber eher Musik.
Ja, also ich, bei solchen Sachen läuft mir immer Gefahr, dass man zu viel reininterpretiert, aber es klingt schon so, dass du früh halt so eine so ein fixes Konstrukt um dich rum hattest und dann halt mit dem Punk versucht hast, was Neues zu machen und dann auch halt immer wieder. Ich meine, du hast ja jetzt auch mit deinen Aufnahmen und so, du machst ja auch ziemlich weirde Sachen teilweise einfach, dass du dann irgendwelche eBay-Diktiergeräte nimmst, um die Sachen dann aufzunehmen. Ja? Ich meine, das ist hochkomplexe Musik eigentlich. Und die dann aber eben absichtlich technisch in Anführungszeichen schlechter aufnimmst, als du es könntest, um da halt ein völlig neues Element dann reinzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Es geht, da geht es mir wirklich viel auch um was Erzählendes. Also die Musik ist ja sehr, schafft ja schon trotzdem eine Zugänglichkeit. Also mir ist ja wichtig, dass man es hört und dabei was empfindet oder in eine Welt eintaucht oder beziehungsweise das ist, finde ich, sehr, soll auch sehr subjektiv sein. Jeder, der die Musik hört, hat auch da eine andere Assoziation oder eine andere Idee oder denkt sich was anderes. Also ich lasse es gern sehr, sehr offen für den Hörer oder für die Hörerin, dass jeder wirklich auch eigentlich beim Hören selber kreativ sein kann. Also ich sage jetzt nicht, das ist ein Stück über ein Meer oder hier sollst du dir vorstellen, du bist in der Wüste, sondern es ist eigentlich das Abstrakte, ist mir schon entscheidend, dass jeder wirklich auch, naja, also das kriege ich auch immer sehr stark als Feedback von Hören auf Konzert, dass wirklich jeder eine ganz andere Assoziation hat und das finde ich sehr schön.
Ja, ansonsten ist es ja auch ein bisschen wie ein Witz zu erklären, oder? Man nimmt halt die Pointe auch raus dann.
Genau. Aber es wird sehr oft gemacht, dass man eigentlich dem Hörer selbst nichts zutraut und alles schon vorgibt, gerade bei Instrumentalmusik. Weil wir sind natürlich ja eine Gesellschaft, die stark schon eigentlich Popmusik geprägt ist. Also es gibt eigentlich immer einen Text oder eine Stimme als Identifikation. Und bei Instrumentalmusik ist man nicht so drauf geeicht. Deswegen traut man der Hörerschaft nichts zu. Aber das finde ich eigentlich... Ja, ist ja schade.
Ja, aber meinst du, dass es berechtigt ist, vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich meine, du kommst jetzt natürlich von einem sehr professionellen Standpunkt an die Musik ran. Ja, es ist halt dein Leben, das ist dein ganzes Schaffen irgendwie Musik, ja. Aber man muss ja für alles auch erstmal so ein gewisses Verständnis irgendwie entwickeln und also ich höre Musik ja mit Sicherheit komplett anders als du. Es berührt mich wahrscheinlich auf einem anderen Level als dich. Es beschäftigt mich auf einem anderen Level. Du nimmst sowas ja wahrscheinlich auch anders auseinander. Also intuitiv dann auch schon wieder. Die Musik kommt rein und du verstehst sie ganz anders als ich.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei Musik gibt es eine emotionale Komponente. Das mag sein, dass die jeder anders interpretiert, aber es kommt ja was an und auch bestimmte, lass es nur bestimmte Harmoniefolgen sein, die wir auch als Menschen so stark in uns drin haben, dass wir davon berührt sind. Auch, ich meine, wir können uns ja auch immer noch Musik anhören, die 300, 400, 500 Jahre alt ist und es trifft irgendwie ins Herz so. Und das zeigt ja auch was. Oder nimm zum Beispiel als Beispiel Schubert. Das ist ein Die Musik ist alt, aber wenn du die Leuten vorspielst, die sie vielleicht auch noch nie gehört haben, sind sie so berührt davon und fangen zu weinen an. Und das heißt ja, man muss sich nicht unbedingt intellektuell oder akademisch damit beschäftigen und genau wissen, was passiert hier. Ich muss das Stück nicht komplett theoretisch durchdringen, um von der Musik berührt zu sein. Mhm. Und natürlich, wenn ich mich damit beschäftige, kann ich vielleicht auch noch mal mehr auch als Hörer rausholen. Das ist natürlich auch, also jeder Mensch ist ja auch angeregt, sich so weit damit zu beschäftigen, dass noch viel mehr mit einem passiert. Und eine intellektuelle Beschäftigung mit Musik ist ja auch ein extremer Zugewinn. Aber einfach nur diese rein emotionale Komponente, die sollte man irgendwie bei Musik, finde ich, nie rauslassen. Weil die irgendwie ja auch in uns drin steckt.
Das stimmt, aber mir geht es ein bisschen um den Zugang, weil man lernt ja nicht nur intellektuell Sachen kennen, ja, sondern auch einfach, wenn ich bestimmte Musik viel höre, gewinne ich halt auch manchmal einen Zugang. Ich finde, Jazz ist immer so ein gutes Beispiel dafür, weil Leute, die noch nie Jazz gehört haben, kriegen oft einen vollen Affen dabei, weil es ihnen halt zu konfus ist, ja. Und ich glaube, ich vergleiche es immer ganz gerne mit Wein trinken, ja. Und ich habe von beiden keine Ahnung, weder von Jazz noch von Weintrinken, aber trotzdem, ich mache den Vergleich einfach mal. Aber du musst ja so eine Palette, glaube ich, auch erstmal schulen, damit du wirklich dann merkst, was du dann letzten Endes gut finden kannst. Bei Jazz ist es eben, glaube ich, besonders so, dass umso mehr Jazz du hörst, umso mehr wirst du da rangebracht, dass du dann irgendwie merkst, schau mal, was der da gemacht hat gerade. Das ist ja irre irgendwie, was dir davor nur konfus vorkommt. Vielleicht ist bei, ich meine, das hat ja einen Grund, dass die meisten Leute heute nicht Schubert hören, sondern ich will jetzt Britney Spears sagen, aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr so wirklich auf der Bildfläche. Ich habe keine Ahnung, was die Kids heutzutage so hören. Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja. Natürlich, ich weiß, was du meinst. Beschäftigung mit Dingen ist ja immer, du kannst ja unglaublich ins Detail vordringen. Mhm. Das ist natürlich klar. Und dann gewinnst du immer noch mehr. Aber ich würde trotzdem sagen, in jeder Musik steckt im Kern das drin, was wir vielleicht sofort verstehen. Ob das jetzt die Harmonik ist oder ob das der Rhythmus ist. Ich meine, heutzutage ist es sehr stark der Rhythmus, der uns mitreißt.
Das war wahrscheinlich schon immer, oder ums Lagerfeuer früher war der Rhythmus, glaube ich, auch schon sehr wichtig einfach. Ich glaube, das ist so das Elementarste wahrscheinlich, wo die Leute, weil du halt auch am einfachsten mitmachen kannst.
Ja, ich würde sagen, Harmonik hat zu gewissen Zeiten in der Musikgeschichte eine größere Rolle gespielt, als es heutzutage tut. Also eben, sagen wir mal, universell gesprochen, in der Popmusik ist ja Harmonik jetzt nicht ausgeprägt. Ich meine, ein Stück funktioniert mit 3 bis 4 Akkorden und das ist dann schon ausreichend. Wohingegen eine romantische Symphonie ist ja umfangreich bis sonst wo.
Und es gibt sehr wenig Paukenschläge drin.
Genau, und ich meine, der Rhythmus, also als, sagen wir mal, elektronische Musik, Hip-Hop, ist ja sozusagen eigentlich basiert es ja auf dem Groove.
Mhm. Hörst du selber viel, ich meine, ja, erzähl einfach, bevor ich dir jetzt irgendwelche Worte in den Mund lege. Hörst du auch viel irgendwie Hip-Hop, elektronische Musik, sonst irgendwas oder bist du eher auf deiner Schiene?
Nee, ich höre schon, also für mich ist schon auch als Hörer, aber sozusagen auch als Musikschaffender ganz entscheidend, sehr, sehr universell Musik zu hören. Also eben sich nicht auf eine Sache zu beschränken. Und klar, ich habe durch diese klassische Ausbildung immer noch eine besondere Vorliebe oder Liebe für klassische Musik. Die habe ich aber auch eine Weile verloren gehabt. Die habe ich eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren wieder so zurückgefunden und dadurch eigentlich sogar, also wirklich klassische Musik, Chorklassik, alte Klassik, ganz neu nochmal entdeckt, als moderner Hörer sozusagen. Und das war eigentlich auch eine total Epiphanie, aber ich höre natürlich sehr viel elektronische Musik. Auch Hip-Hop ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt natürlich schon viele Sachen, die ich auch da sehr bewundere, auch aktuelle Sachen. Und viel Jazz höre ich auch, viel eine Zeit lang viel Indie-Kram, da ist vielleicht in letzter Zeit weniger, viel experimentellen Kram. Ich versuche da so breit wie möglich zu denken, auf jeden Fall. Und da sozusagen auch die unterschiedlichsten Inspirationsquellen aufzugreifen.
Und du hast ja vor nicht allzu langer Zeit mit Martin Brugger zusammen auch gearbeitet. Und das ist ja mehr so die Jazz-Richtung.
Genau, richtig? Also mit dem Martin arbeite ich schon lange eigentlich eine intensiven Zusammenarbeit und auch vor allem auch Austausch. Und genau, wir haben letztes Jahr haben wir zu dritt mit dem Simon Popp, auch dem Schlagzeuger von Faser, haben wir ein Trio-Album aufgenommen. Ganz ein sehr, sehr kompaktes Projekt war das. Wir haben uns 2-3 Mal getroffen, dann festgestellt, ich muss ein bisschen anders arbeiten, als ich bei mir mache. Mhm. Also das Klavier ist kein Klavier, sondern wir haben es präpariert, also komplett mit kleinen Schrauben, Kleinteilen. Ich arbeite viel mit, bei Präparation viel mit so Knetmasse, die du auf die Seiten pickst und dann entstehen eher so obertonreiche, glockenartige Klänge. Und dann eben
also einfach, weil du bestimmte Frequenzen aus der Seite rausnimmst, oder?
Genau, wie? Genau. Mhm. Also wenn du so eine Klebmasse auf der Seite auf die Obertonpunkte setzt, dann klingt das wunderbar, wie wirklich wie eine Glocke. Und dann eben ganz verschiedene Materialien ausprobiert, was wo klingt, dann wird das Klavier eigentlich mehr zu einem Percussion-Instrument. Und da der Simon ja auch sein Set sehr, sehr stark auch mit anderen Percussion-Instrumenten anreichert, ist sozusagen eigentlich eine große Percussion-Apparat draus geworden. Und man weiß auch bei der Platte manchmal gar nicht so richtig, ist es jetzt das Klavier oder ist es das Schlagzeug? Und der Martin hat seine typischen Basslines gespielt.
Wie hieß die Platte?
Runden heißt das Projekt.
Runden war genau, das, ja. Also, genau. Ich hab das Cover gesehen, ich bin ja ursprünglich auf dich überhaupt gekommen, weil ich bei Max Schaffner von Daily Dialogue war. Und der versorgt ja viele von euch mit Grafik letzten Endes.
Genau.
Und das Runden war mir gleich aufgefallen.
Ja.
Also dieses ultra schlichte und dass man auch irgendwie
ja.
nicht so wirklich weiß, was man damit irgendwie anfangen soll. Was ja auch interessant ist, dass man absolut nicht die Musikrichtung irgendwie erkennen kann anhand des Plattencovers, was ja sonst häufig der Fall ist. Irgendwie.
Das stimmt, ja. Ja, genau. Und ich für meine eigenen Sachen arbeite ich ja eher, also harmonisch. Hier ist es ja wirklich Groove, Rhythmus basiert.
Und das war mit denen dann einfach ihr Input letzten Endes, dass das was anderes rausgezogen hat?
Oder? Ja, wir haben gemerkt, irgendwie, wenn man Schlagzeug und Klavier zusammen kam, war uns irgendwie dann an einem bestimmten Punkt zu konventionell und dann haben wir irgendwie diesen Ansatz gefunden und gemerkt, da können wir irgendwie coole Grooves machen. Und dann haben wir 2-3 Tage die Stücke erarbeitet und sind gleich ins Studio. War sehr, sehr kompakt und sehr, sehr zielgerichtet. Sehr angenehm, aber auch.
Ja, Wills hat so ein bisschen, ja, halt so eine Jam-Session irgendwie, oder? Es war dann, ja. Habt ihr davor tatsächlich Sachen auch geschrieben? Oder habt
ja, doch, die Stücke dann? Waren schon wirklich, also zumindest die Elemente sind ja sehr loop-basiert. Es gibt einzelne Motive und die hatten wir für jedes Stück schon vorgesehen. Und dann hatte man innerhalb dieser Ideen quasi Freiraum, das zu performen. Aber es war sehr strukturiert und sehr reduziert, sehr minimalistisch in dem Sinne, quasi die Stücke angesetzt.
Also und diese Loops, das waren quasi die Runden dann, oder?
Der Projekttitel ist uns, glaube ich, erst im Nachhinein dazu eingefallen, aber passt natürlich thematisch auch, ja, genau.
Du hättest jetzt auch einfach mich gut dastehen lassen können und sagen können, ja, genau das.
Ja, das tut mir leid. Ist gut. Ich bin sehr ehrlich.
Lass mich nur auflaufen. Okay. Aber jetzt hier mit dem Scoring, also die Filmmusik, wie bist du dazu gekommen?
Das ist bei mir so ein, war am Anfang eigentlich auch eine Art Initialzündung, eben weil du ja, wenn du selber Musik schreiben willst, erstmal Filmmusik, das ist was da sozusagen sagt, ja, du kannst hier Musik schreiben für den Film. Und ganz freies Arbeiten ist ja erstmal, muss man sich ja erstmal wirklich suchen, wo kann ich denn überhaupt frei arbeiten, wo kann ich denn meine Sachen überhaupt machen. Deswegen hatte ich das irgendwie, war das so, als ich angefangen habe, eben so ein mögliches Berufsziel, wo ich aber eigentlich schnell wieder weggekommen bin, weil ich dann dieses eigene Arbeiten viel mehr schätzen gelernt habe. Jetzt ist Filmmusik immer noch was ich gerne mal mache für bestimmte Projekte, also bin da sehr wählerisch. Es muss wirklich die Zusammenarbeit mit dem Regisseur ist ja sozusagen das entscheidende Kriterium bei der Auswahl von dem Projekt. Und wenn das funktioniert, mache ich das mega gern. So, aber es ist jetzt eben ein Seitenarm von dem, was ich mache. Genau.
Aber ich stelle mir das schon auch spannend vor, irgendwie, weil du ja auch dann wieder einen neuen Input hast, dass du tatsächlich was...
Total, auf jeden Fall.
Aber man bebilderst quasi mit Musik.
Ja, genau. Man ist aber natürlich Teil eines größeren Ganzen und fügt musikalisch dem Film was zu.
Und was für Filme sind das so, die du da so hast?
Also
was für Genres oder deutsche Produktionen oder?
Eigentlich unterschiedlich. Also die beiden größeren Projekte, die ich gemacht habe, waren tatsächlich mit dem Martin zusammen haben wir eine Kinderserie.
Echt?
Gescored, ja.
Das ist ja cool.
War auch wirklich ein super schönes Projekt. Teilweise mit Laiendarstellern gefilmt. Sehr, sehr spannendes Projekt. Und vor 2 Jahren schon, haben wir eine deutsche Komödie gemacht. Die heißt Die Goldfische. War auch ziemlich erfolgreich. Es geht um so einen Banker, der hat einen Unfall und dann landet er in der Reha und lernt dort eine Behindertengruppe, eine WG mit Menschen mit Behinderung kennen und erlebt mit denen lustige Sachen, dann wollen sie sein, helfen sie ihm sein Geld aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln.
Goldfische, ja.
Ja. Witziger Film. Aha. Genau, und da war natürlich, also da kannst du natürlich auch nicht das machen, was ich jetzt auf meinen Alben mache. So.
Ja, deine Musik ist ja schon sehr, sehr moody irgendwie, oder?
Du
hast schon getragen viel und ist mir vorhin aufgefallen, du hast vorhin ein bisschen gespielt, als wir ein paar Fotos geschossen haben. Und ich lehne mich hier ein bisschen aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, du machst ja häufig auch Sachen, die ein bisschen unerwartet sind, oder? Dass du den Ton irgendwie nicht was logisch irgendwie wäre, sondern dass du ein bisschen daneben, nicht daneben greifst, aber du weißt, worauf ich hinaus will, oder dass du halt, was halt im Jazz auch viel passiert, dass man ein bisschen Sachen nimmt, die eigentlich aus der, Gott, jetzt hilf mir doch, ich kenne mich doch mit der Tonlehre nicht aus oder so, aber dass du halt einfach, normalerweise hört man halt irgendeine Tonfolge und man erwartet eigentlich was kommt. Und du spielst aber häufig dann so als letzten Ton irgendwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte.
Ja, das ist interessant zu hören. Kann gut sein. Also ich versuche schon beim Komponieren sehr stark mit Erwartungen und Nicht-Erwartungen zu spielen. Also das ist eine interessante Beobachtung auf jeden Fall.
Aber es ist nicht irgendwie so ein Motiv, das du irgendwie selber irgendwie bewusst geschult hast oder bewusst angelegt hast?
Nicht zwingend.
Nee, das ist ja lustig, weil ich hätte tatsächlich gedacht, so, dass ich das irgendwie häufiger da drin höre und dass das irgendwie schon so ein Ding von dir einfach ist.
Aber es, also wenn, weil ich, naja, also ich arbeite schon natürlich so, dass ich schon auch mal von dem höre, was abverlange, in dem Sinne, dass es nicht nur 10 ruhige, schöne Pianonummern sind, sondern dass halt eben auch viel mehr passieren kann und der Platz auch ist für, dass auch mal was Seltsames passiert, oder dass man eben mal wo ganz anders rauskommt, als man dachte. Und deswegen stimmt das als Beobachtung sicherlich.
Aber das war auch genau das, was mich an deiner Musik eigentlich anspricht, weil es ist viel Langsames und so. Ja. Und ich meine, man ist ja heutzutage schon wirklich sehr darauf geschult, entweder schnelle Musik oder eben halt Vocals mit dabei zu haben und sowas. Und für den gemeinen Laien, also mich, kann dann ja so mehr oder weniger ruhige Musik ja auch schnell langweilig werden. Aber wenn dann halt so ein Element da drin ist, man braucht halt irgendwas da drin, was dann einfach das Interesse dann tatsächlich weckt. Und das ist dann halt eben das, was ich dann bei dir
cool, ja, das
finde. Fühlt sich geschmeichelt.
Ich hoffe. Freut mich.
ja, das Scoring hatten wir ja schon mal angesprochen. Und das ist ja so finanzielle oder ein kommerzieller Aspekt irgendwie. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du ein fixes Label, auf dem du bist?
Also meine Solo-Sachen, ich habe angefangen bei einem kleineren Independent-Label, den Ovali Records heißen, die habe ich meine ersten beiden Alben veröffentlicht. Und jetzt bin ich gerade bei Warner Classics, also der Klassik-Abteilung von Warner unter Vertrag und habe da jetzt 2 Alben veröffentlicht und genau, das nächste ist in Planung gerade.
Warner ist ja, also ich nehme auch in der Klassik wahrscheinlich ziemlicher Big Player, oder? Also ich meine, Warner ist ja insgesamt einfach eines der größten Labels.
Genau, also das war, ich hatte damals, als ich dann von dem anderen Label weg bin, überlegt, wo soll es hingehen und das erste Album, das ich mit Warner gemacht habe, hatte ich vorher schon fertig und bin wirklich damit auf die Suche gegangen, wo ich dann zu Hause dafür finde. Und dort war jemand, der sehr stark darauf angesprungen ist und das Album ist auch sehr frei und sehr an vielen Stellen auch sehr experimentell, also sicherlich kein typisches Major-Label-Album und das fand ich irgendwie dann total spannend, da auch diese Diskrepanz vielleicht auch aufzuzeigen und deswegen ist es bis jetzt echt ein gutes Zuhause für das, was ich mache und ich habe einfach sehr viel Freiheit zum Arbeiten. Also das war mir ganz wichtig bei der Labelwahl, dass mir in meine musikalische Arbeit niemand reinredet. Und das ist dort 100% gewährleistet. Auch eigentlich, ich habe auch die Entscheidung über Artwork, über Video. Ich habe meine Leute, mit denen ich arbeite, was ich gerade auch bei Musik sehr, sehr wichtig finde, dass man die visuelle Komponente auch beeinflusst als Künstler. Und diese Freiheit ist halt super. Und die machen alles mit mir mit, auch meine auch meine Experimente. Und das finde ich eigentlich wirklich toll, dass man das auf so einem großen, so einer großen Ebene schaffen kann.
Man hört ja sonst auch immer eigentlich nur, also so in dieser Zeit von halt viel so gecasteten Sachen oder halt extra zusammengeschusterten Sachen. Und ich habe immer gedacht, dass Labels heutzutage wahrscheinlich versuchen, sehr viel Kontrolle auszuüben.
Irgendwie. Eigentlich schon, ja.
Na, meinst du hast da jetzt mit denen was Spezielles gefunden? Oder ist es eher, dass in dem Genre, in dem du machst, generell mehr Freiheit besteht?
Sicherlich auch. Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung. Weil es ja auch, also dieses Genre, die Presse nennt es irgendwie Neoklassik, also es ist ja sozusagen eigentlich ein Bereich, der sich erst in den letzten 10 Jahren so richtig im Musikmarkt rauskristallisiert hat oder entstanden ist, also eben abseits zwischen Klassik und Pop in dem Sinne, aber ja eine Musik ist, die sich an den Hörer richtet, wo das Album eigentlich auch als Werk im Zentrum steht gegenüber, also anders als jetzt in einem zeitgenössischen Klassikbereich in dem Sinne ist, also eigentlich auch und vielleicht aber auch von Jazz inspiriert ist an bestimmten Stellen. Und da ist immer noch, es ist immer noch ein neuer Bereich, also da passiert auch noch sehr viel. Und wenn man, aber vieles hat sich auch schon in den letzten 2, 3 Jahren auf bestimmte Sachen eingeschränkt und eingerichtet. Und da war mir extrem wichtig zu gucken, ich brauche immer noch diese Freiheit, vielleicht auch in diesem Bereich wieder noch was Neues zu finden, dass sich auch nicht der Musikmarkt oder die Branche irgendwie so stark auf eine Sache fixiert und eben sagt, okay, Klavier, langsame Klaviernummern funktionieren, wir machen jetzt einfach nur noch die 100.000. langsame Klaviernummer, sondern dass man eben, also jetzt bei meinem letzten Soloalbum habe ich ja mit ganz verschiedenen Klavieren gearbeitet, ganz unterschiedlich. Also ich habe zwar den Solo-Ansatz gewählt und gesagt, aber ich will jetzt nicht, ich möchte den Sound des Klavieres noch viel mehr rausarbeiten und bin dann rumgereist und habe ganz, ganz unterschiedliche Instrumente, auch aus ganz unterschiedlichen Zeiten, also auch historische Instrumente mit in die Arbeit geholt und dann quasi die Unterschiedlichkeit von einem Instrument versucht aufzuzeigen.
Mhm. Hast du die, du hast ja, wie viele Stücke sind auf dem Album? 13 oder so, oder? Das sind auf jeden Fall mehr als Klaviere, es sind 11
ja,
Klaviere.
Ja, es sind sogar 16 Tracks, genau, ja.
Und hast du die ausgewählt, die Klaviere tatsächlich nach den Tracks oder hast du die Tracks geschrieben für die Klaviere oder war das völlig unabhängig und hast einfach dann versucht, damit zu machen, was du kannst?
Ich hätte mir vor den Aufnahmen so eine kleine Materialsammlung, also ich war manchmal nach Österreich in so einem Kulturzentrum, da wo ich auch einen Teil des Albums aufgenommen habe und kann mich ein bisschen so zurückziehen, war ich 2 Wochen und habe einfach wirklich rohes Material zusammengestellt, also mit dem ich dann in die Aufnahmen gegangen bin, also keine fertigen Stücke, sondern nur Ideen für Stücke, Ideen für Improvisation, Motive, Harmonien und dann habe ich mir 2,5 Wochen genommen und habe mit einem Engineer, mit einem Freund von mir zusammen ein Setup zusammengestellt, mit dem wir eben auch an diese 2 anderen Orte fahren konnten und bei mir im Studio haben wir einen Teil aufgenommen und dann bin ich quasi, habe ich oft geguckt, welche Instrumente sind hier, welche Idee passt zu welchem Instrument am besten. Erst ein bisschen rumprobiert und dann gefunden, okay, hier, das funktioniert super. Ich hatte aber auch eine Nummer, die ist auf dem Album auch so ein bisschen Faden, der sich durchzieht. Ich habe es dann Promenade genannt. Das ist ein kleines Motiv, ein kleines Thema. Das haben wir auf jedem Instrument aufgenommen, das wir gefunden haben. Also das und es haben es dann quasi 6 verschiedene Versionen von diesem Stück, von diesem kleinen Stück. Das ist quasi dann sozusagen Intro, Outro, Interlude. Funktioniert dann auf dem Album wie so ein Erkennungsfaden, den man hat. Und das gibt es quasi eigentlich noch in 10, 11, 12 vielen weiteren Varianten, die mir dann jetzt auf dem Album nicht gefallen haben in der Erzählstruktur, aber das war sozusagen das Teststück für jedes Instrument.
Ah, okay.
Aber klar, manche Stücke waren dann tatsächlich klar, okay, das funktioniert einfach wirklich nur auf diesem Flügel. Mhm. Oder eine Idee, so ein pulsierendes Stück, Surges heißt es, da habe ich über den ganzen Zeitraum nicht das Instrument gefunden. Aber ich wollte die Nummer unbedingt haben, weil es war eigentlich eine meiner Favorite-Ideen für die Platte. Und dann am letzten Ort in Wolfenbüttel, das ist ein Kulturzentrum, wo wir eben den letzten Teil aufgenommen haben, war da noch ein Klavier gestanden, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Als ich zum ersten Mal in dem Haus war, stand es dann in so einem anderen Raum noch. Und ich bin da eigentlich für ein anderes Instrument hingefahren.
Und das war's.
Und es war's. Und es war's wirklich. Es war so, ich spiele drauf und denke so, oh mein Gott, genau hierfür habe ich es geschrieben. Und das war natürlich dann, diese komischen Zufälle sind dann halt super, weil das inspiriert einen in dem Moment dann. Und dann haben wir es sofort aufgebaut
Feuer und direkt, Flamme,
direkt recorded. Und genau. Also, aber eben dieses Ideen haben, verschiedene Instrumente zu haben, bei der Platte geht es mir sehr stark auch um die Performance, um die, auch wieder um die Intuition, um das Funktionieren im Moment des Recordings, also dass man auch aus dem Recording-Prozess eine Magie rausziehen kann, dass es nicht so ist, okay, wir nehmen es jetzt 100 Mal auf und dann schneide ich irgendwas zusammen, sondern dass es einfach klar ist, so, es ist dieser Moment, in dem passiert es jetzt und den koste ich aus, in dem funktioniere ich, in dem spiele ich jetzt die Musik so ein.
Was heißt, sind die Stücke tatsächlich in einem immer eingespielt oder habt ihr schon auch, dass die dann zusammengesetzt werden aus ein paar Recordings?
Eigentlich in der Regel schon. Manche sind schon auch geschnitten, also auch sozusagen eine längere Performance eingespielt und ich habe mir dann vielleicht auch nur einen Teilaspekt davon ausgesucht. Aber zum Beispiel das, was ich gerade beschrieben habe, diese Searches, das habe ich, glaube ich, 4 Takes gespielt und
einer davon war es dann.
Ja, der 4. war es.
Okay, da ist ja schon fast eine Live-Platte dann eigentlich.
An manchen Stellen schon, ja, tatsächlich. Ja. Und eben so Sachen wie jetzt diese ganzen Recordings mit diesen unterschiedlichen Recordern. Also wir haben viel auf Tape auch aufgenommen mit 4 verschiedenen, sehr unterschiedlichen Bandmaschinen. Und dann eben dieses Diktiergerät, das du vorhin auch erwähnt hast, ist ein Magnet-Vinyl aus den 60ern da, mit einem eigenen Mikrofon angeschlossen, sieht aus wie ein Rasierapparat. Und damit haben wir irgendwie dann auch das Klavier zusätzlich aufgenommen zu einer normalen Mikrofonierung. Und dann haben wir diesen Recorder, den eigenen Lautsprecher aufgenommen und sozusagen diese Performance des Recordings und des Bedienens dieser Geräte, auch dieser alten, ist irgendwie auch Teil der Platte dann auch geworden. Also man hört auch teilweise da so einen kleinen Handdiktiergerät.
Ja, das Klicken
dann. Das Klicken und das Spulen. Irgendwie fand ich dann irgendwie alles ansprechende Geräusche, die dieser musikalischen Erzählung auf der Platte noch eine ganz andere zusätzliche Erzählebene dazu zugeben.
Ja, es schafft ein ganzes Ambiente halt darum dann noch, das sonst nicht da ist. Aber bei sowas ist es jetzt sehr experimentell dann auch letzten Endes. Hast du da den Deal davor mit Warner? Du sagst, ich mache eine Platte und die sagen, okay, cool, du kriegst dafür so und so viel, liefer die Platte dann einfach ab oder muss man die vorher aufnehmen und dann sagen, nee, okay, das nehmen wir oder das nehmen wir nicht?
Also in den inhaltlichen Prozess habe ich wirklich erstmal niemanden reingeholt, das habe ich mir tatsächlich...
Aber ist der Deal davor schon da, meine ich, oder?
Ja.
Ja, also das heißt,
ich kriege
eine Platte von mir.
Genau.
Hast du da über mehrere Alben gleich einen Deal oder?
Ja, ja.
Okay, das heißt, du machst mit denen irgendwie, die nächsten 4 Alben produziere ich bei euch oder so.
Ja, genau.
Also das ist ja sehr angenehm, oder? Ich meine, dann weißt du irgendwie zumindest, was reinkommt.
Ja, total.
Also ich meine, das ist ja wichtig. Ich meine, Kunst und so, man kann jetzt da immer so tun, als wäre Geld, wird keine Rolle spielen, aber letzten Endes muss ja jeder essen auch irgendwie.
Klar, nee. Also das muss man, also für so ein Projekt muss ich natürlich wissen, ich kann das in dem Rahmen verwirklichen.
Und auch die Produktion, ist da sowas dann damit einbegriffen? Also kriegst du irgendwie einen festen Betrag und du kannst dann für die Produktion ausgeben, was du tust, oder kommt das wie Spesen on top? Weil ich meine, du bist jetzt eben dafür dann ja auch gereist.
Nee, ich habe da schon einen bestimmten Rahmen, in dem ich das dann auch sozusagen mir kalkuliert habe.
Okay.
Ich habe eben auch mit dem Engineer, mit dem Filmemacher, war auch dabei, der den ganzen Prozess eigentlich auch dokumentarisch begleitet hat. Das ist natürlich, klar, das muss ich mir im Vorhinein konstruieren, was ist möglich, was ist der Rahmen. Aber das ist ja auch gut, weil, oder überhaupt für mich ist auch Limitierung in der Arbeit oft ein total entscheidender Faktor. Also eigentlich ist es total interessant, wenn du frei arbeitest, kannst du dich eigentlich viel besser limitieren, als wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Scoring arbeitest. Bei einer Filmmusik musst du eigentlich immer Raum lassen, um vielleicht noch auf irgendwelche Änderungswünsche zuzugehen. Und bei dem freien Arbeiten ist für mich gerade auch in den letzten Jahren diese Limitierung entscheidend geworden, zu sagen, ich hab diesen Rahmen, hier findet es, in dem da findet es statt, das ist das Instrument. Ich packe nicht dann noch in der Postproduktion 5 Synthis drauf, damit so und so klingt, sondern ich weiß, es ist diese puristische akustische Idee, Und das wird auch dann am Ende das werden, was es wird. Und das habe ich auch gemerkt, damit möchte ich auch in Zukunft, zumindest in der nahen Zukunft, erstmal auch so weiterarbeiten, zu sagen, ich stecke einen Rahmen ab und in diesem Rahmen arbeite ich.
Ja, aber sowas höre ich häufig, also auch aus anderen Bereichen. Also ich habe ja viel mit Leuten aus Grafik oder Fotografie oder so auch immer zu tun bei den Interviews, und auch in meiner eigenen Arbeit sehe ich es immer wieder, dass es tatsächlich am Anfang, wenn man anfängt, will man irgendwie mal alles machen, ja. Und irgendwann, ja, wie du sagst, merkt man eben, wenn man sich so einen gewissen Rahmen steckt, kann man halt innerhalb dieses Rahmens auf einmal viel mehr ausschöpfen und ist nicht mehr so gestreut, glaube ich, einfach, ja. Kann innerhalb dieses Rahmens einfach was wirklich Tolles dann machen, anstatt was total frei ist, das aber halt so, so lala ist dann letzten Endes.
Ja, total.
Aber, und man kämpft halt auch nicht mehr, wenn man sich selber steckt, muss man nicht die ganze Zeit gegen den Rahmen kämpfen, sondern kann halt diese Möglichkeiten dann irgendwie voll ausschöpfen und es halt einfach embracen. Fällt leider kein gutes Wort für embracen ein auf Deutsch, dir? Verdammt schwierig, ja. Ich hasse es immer, wenn man diese mit so englischen Worten ankommt. Aber
naja, warum? Ich verstehe noch alle Englisch.
Ja, das schon, aber muss mit meinem Vater mal drüber reden, dem alten Germanisten, der, der fängt an, den Hass zu schieben dann.
Ich glaube, Sprache darf im Wandel sein.
Ja, Sprache ist im Wandel. Aber ich glaube, es braucht in Sprache, genauso wie in Musik und in allem anderen, glaube ich, brauchst du immer die Leute, die experimentell sind, und du brauchst die Leute, die klassisch sind, damit du so eine Waage hast irgendwie, damit es nicht komplett aus dem Ruder läuft.
Vielleicht, ja.
Ja, schon auch wichtig. Schon auch wichtig dabei letzten Endes dann. Und du hast ja dann diese, ja, auch so zwei Aspekte eben. So die Klassik hast du ja gesagt, und dann eben diese, ich will es nicht Popmusik nennen, aber halt dieses Moderne mit dem, von dem Punk auch und all sowas und Jazz, und das sind ja irgendwie so zwei Teile, die du dann auch immer mehr kombinierst dann einfach, oder? Ist das von der Szene her auch, oder wie ist das für dich? Weil du bringst ja dann auch wahrscheinlich an ein Publikum, das eher klassisch ist, dann auch irgendwie modernere Sachen ran, oder? Wie wird das da so aufgenommen?
Also ich würde...
Oder ist es umgekehrt? Bringst du klassische Motive an Leute, die eigentlich in der moderneren Szene sind?
Ich würde es eher so sagen, ja, tatsächlich. Also im Hinblick darauf, wo ich mit dem eigenen Musikmachen angefangen habe, war von Anfang an klar, natürlich, ich spiele ein klassisches Instrument, Klavier. Ich habe einen klassischen Background, aber ich spiele eigene Musik. Also ich bin der Künstler, ist der Komponist auf der Bühne. Also das ist eher, wie es in der Popmusik sozusagen ist, wie ein Singer-Songwriter in dem Sinne, der nicht singt, aber Songs writet. Und insofern habe ich sehr stark gemerkt, man braucht das Instrument, also der Konzertrahmen, das Venue muss in irgendeiner Form ein Instrument stellen. Also im besten Fall ist eins da, ein interessantes, oder es wird eins gemietet. Aber das heißt, ich bin, die Location, wo das Konzert stattfinden kann, ist total offen. Ich habe schon an den unterschiedlichsten Orten Konzerte gespielt. Also in Clubs, in Theatern, in Konzerthäusern, vielleicht auch mal im Foyer oder in einer Bar oder in einem Techno-Club. Es kann irgendwie überall stattfinden, und das Publikum ist insofern auch divers, dass es eben jetzt nicht nur klassische Konzertgänger sind, vielleicht aber auch, sondern es ist eine viel breitere Hörerschaft, die auch eigentlich in ganz unterschiedlichen Genres zu Hause ist. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend, weil man eben auch, vielleicht manchmal auch gar nicht weiß, an wen man es jetzt richtet. Und zum oft bei ein klassisches Konzertpublikum ist sehr speziell in dem Sinne. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, sind ja Leute, die sich vielleicht auch viel mehr damit auseinandersetzen. Also ich würde eher sagen, kann jemand sein, der ganz viele unterschiedliche Interessen zusammenbringen kann. Und aber es kann natürlich auch oft sein, viele Leute, die nur, also Klassik hören, finden das, was ich mache, furchtbar. Das ist natürlich auch immer mal da. Insofern freue ich mich natürlich oft sogar mehr, wenn Klassik-Fans herkommen und sagen, boah, aber deins gefällt mir irgendwie auch richtig, richtig gut. Also das ist dann eher was Besonderes, als wenn jemand aus dem Indie, aus dem Pop oder elektronische Musik herkommt und sagt, geil, mega. Also das passiert viel häufiger.
Aber da kommen wir im Prinzip wieder an dem Punkt vom Anfang an, ja, dass eigentlich, die Intuition ist, ja, den Leuten halt, dass es halt umso toller ist, wenn die Leute dann aus ihrem festen Rahmen rauskommen und das dann auch mal sehen und irgendwie toll finden dann. Aber weißt du, wir haben jetzt auch eine Runde gemacht, wir haben es wieder zum Anfang gegeben. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach auf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, ich freue mich.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mireille, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.